Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen über den Predigttext, der laut der EKD-Perikopenordnung in circa zwei Wochen gepredigt werden kann. Und heute sind wir hier und wollen gemeinsam über den Totensonntagstext reden aus dem Danielbuch. Wir, das sind in diesem Falle ich, Lydia, ihr habt mich schon öfter hier gehört, und Nora. Nora, wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Magst du kurz ein paar Sätze zu dir sagen, dass unsere Zuhörerinnen hören, mit wem wir es da heute zu tun haben?
Das kann ich sehr gern machen. Mein Name ist Nora, ich bin zurzeit Pastorin im Entsendungsdienst in der schönen Hansestadt Bremen.
Und wir haben schon mal eine Aufnahme zusammen gemacht und das hat uns viel Freude gemacht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier wieder zusammen sind. An alle lieben Zuhörenden draußen, wenn ihr Lust habt, auch mal eine Folge mitzugestalten, meldet euch doch gerne bei uns. Wir freuen uns immer über Leute, die Lust haben. Aber zurück zur Sache. Wir haben, oder uns ist der Text aus dem Danielbuch gegeben, aus dem 12. Kapitel, die Verse 1b bis 3. Und Nora, du wirst den Text uns einmal vorlesen.
Gerne. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.
Danke dir. Ja, ein schöner, sehr bildreicher Text, finde ich. Die Sterne, die da irgendwie auftauchen und das Glänzen.
Ein einerseits sehr, sehr schöner Text, andererseits auch ein bisschen gruselig, finde ich, mit der sehr dualistischen Vorstellung, was zum Ende der Zeiten geschieht.
Und das klingt so absolut. Mhm. Also das ist das Erschreckende, oder? Mhm. Also dieses, die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Mhm. Huh! Ja, gleich mal der Tobak am Anfang. Ja, boah, wie halten wir es damit, ey? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Toten Sonntag, auch so vom Kasus, vielleicht ist das bei euch in den Gemeinden auch so, ganz oft werden irgendwie die Angehörigen eingeladen, derer, die in dem Jahr verstorben sind. Es werden Namen verlesen und Kerzen angezündet. Und dann haben wir diesen Text.
Ich weiß auch nicht, es soll ja ein Trosttext sein, ob es sehr tröstend ist, wenn man in der Vorstellung ist, dass die eigenen Angehörigen vielleicht zu ewiger Schmach und Schande verdammt sein könnten. Das stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube aber auch nicht, dass das unbedingt die Intention des Textes ist. Ich weiß nicht, wie es...
Ich würde gerade sagen, sondern, das muss man hören, was du meinst.
Ich weiß nicht, wir haben in der Bibel ja auch andere Texte, die sehr brachial wirken, wie zum Beispiel Rachepsalmen, in denen Gott aufgerufen wird, Feinde zu zerschmettern oder ähnliches. Mhm. Das klingt auch, finde ich, total bedrückend, beängstigend und eben brutal. Andererseits glaube ich, dass diese Texte schon auch eine besondere Funktion haben. Vielleicht Gewalt oder Rachebedürfnis auszulagern an eine andere Institution, nämlich Gott, oder eben in die Zukunft, um Leben auch auf der Erde, also oder im Jetzt zu ermöglichen untereinander. Das wäre so meine Hoffnung, dass dieser Text vielleicht auch in diese Richtung geht.
Mhm. Ja, also genau, ich tue mir auch schwer mit diesem Dualismus und gleichzeitig würde sowas fehlen, wenn diese Seite nicht zur Sprache käme. Weil es sind ja Erfahrungen, die wir machen, die wir in dieser Welt machen, wo wir uns irgendwie fragen, was ist los mit Menschen und irgendwie in Zeiten, in denen gerade wieder Krieg um uns ausbricht und
ja, und viele unaussprechliche, unverzeihliche Dinge geschehen einfach, die mit denen Menschen, glaube ich, kaum zu Rande kommen können. Stelle ich es mir aber auch so schwierig vor, Gewaltspiralen, die sich gerade ja wieder hochschrauben, auch zu durchbrechen. Und ich glaube, das kann nur möglich sein, wenn man das Vertrauen hat, dass irgendwie, irgendwann die Welt wieder in Gleichgewicht gerät oder der Welt und allen Menschen und Geschöpfen Gerechtigkeit widerfährt. Hm. Und dass deshalb dieser Wunsch nach einem rächenden, richtenden Gott Ausdruck sein kann, dieser Sehnsucht nach dem oder also Ausdruck der Sehnsucht nach so einem Gleichgewicht oder auch des Vertrauens auf Gleichgewicht, das irgendwann erreicht werden kann. Hm. War das verständlich?
Das finde ich irgendwie ein bisschen diffus. Doch, ich finde es irgendwie, ja, wie du sagst, an was sonst könnte ich festhalten, außer in der Hoffnung darauf, dass diese Gerechtigkeit Gottes das nicht ungesehen lässt. Also, dass es einen Ort gibt, wo das gesehen und irgendwie auch gesühnt wird, im Sinne von, also, ne, mit, also, Menschen kommen auch nicht ungestraft.
Aber in all seiner Vielschichtigkeit und auch in dem Facettenreichtum, den wir als Menschen nicht überblicken können. Also auch, wenn man sich noch so sehr um, weiß nicht, Objektivität oder das Durchdringen bestimmter Zusammenhänge bemüht, wir werden nie letztendlich in der Lage sein, alles zu durchschauen, alles zu verstehen, alle Entwicklungszusammenhänge zu begreifen. Deshalb glaube ich, dass so ein Text oder so eine Hoffnung lebensfähig im Hier und Jetzt auch wieder machen kann. Vielleicht gerade auch in Momenten tiefster Trauer und Verletztsein. Also eben gerade auch bei den Geschehnissen, die jetzt so sich weltpolitisch ereignen, sind einfach so unfassbar tiefe Wunden geschlagen, die ich mir anders fast nicht heilend vorstellen kann.
Ja, und wie du es auch gerade gesagt hast, in dieser Vielschichtigkeit, das ist ja auch eine Erfahrung, die Menschen ganz individuell teilen und erlebten mit diesen Menschen, um die sie trauern. Also klar, einerseits gibt es irgendwie diese Tendenz, zurückzublicken auf Vergangenes und es irgendwie vielleicht schöner zu machen, aber also mit großer Sicherheit sitzen Menschen dort in diesem Gottesdienst, die auch sehr schmerzvolle Erfahrungen mit ihren Toten gemacht haben. Mhm. Und dass das auch einen Raum braucht und dass das was irgendwie vielleicht eben bis heute nicht ausgesöhnt ist oder wo die Verstorbenen auch was schuldig geblieben sind, dass das einen Ort braucht. Das ist wichtig, dass das in diesem Text benannt wird oder dass es eine Realität ist, die eben hier zur Sprache kommt, die wir auch nicht uns schönreden im Nachhinein, sondern in dieser Vielschichtigkeit auch irgendwie anerkennen und dieses Leben des Toten auch in all seinen vielen Facetten irgendwie anerkennen zu können. Und das ist das, was mich persönlich an dem Text ehrlich gesagt berührt, dass es halt dieses, wir machen unsere Erfahrungen, aber dieses große Buch, ja, von dem da irgendwie geredet wird, das Buch, in dem wir geschrieben stehen, das ist letztlich ein Buch, das nicht wir Menschen selber schreiben, sondern wo irgendwie Gott irgendwie diesen Überblick hält. Also ich finde, das ist irgendwie sowas...
absolut, ja.
Für mich irgendwie was Schönes, dass da eben so viele Facetten, weitere Facetten irgendwie bedacht werden, die mir vielleicht in meiner begrenzten menschlichen Denk- und Erzählfähigkeit irgendwie verloren gehen oder vereinfacht würden. Und bei Gott in diesem Buch wird diese Komplexität von Leben und von auch Beziehungen und auch von Schmerzvollem und bis hin zu all dem Dramatischen, was auch zwischen Menschen passiert, das hat da den Raum. Und das, ja, ist da irgendwie festgehalten.
Ja, das ist schön, weil eigentlich auch vielleicht diese ganze Bandbreite des menschlichen Lebens da in diesem Dualismus ja als die beiden extremen Pole verpackt zu sehen ist oder zu erspüren ist. So. Mhm. Finde ich schön.
Ich springe mal zurück.
Ja.
Wir sind, ich musste ein bisschen schmunzeln, dass uns die Perikope mit dem Vers 1b quasi beginnt. Mhm. Es gibt einen kleinen halben Vorsatz, der in der evangelischen Perikopenordnung rausgestrichen wurde. Und zwar steht da, zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Nun ist es in der evangelischen Kirche mit den Engeln und Erzengeln und sonst was nicht so verbreitet, aber du wusstest was über Michael, was finde ich auch zu diesem Dualismus ganz gut passt. Im Sinne die ganze Bandbreite irgendwie, die da auch mitbedacht werden muss.
Genau, und es passt auch sehr gut, dass er hier bei dieser Vorstellung einer Art jüngsten Gerichts auftaucht, weil er auch oft als der Seelenwäger gesehen wird. Also er wird dann dargestellt mit dem Schwert und mit einer Waage, die er in der Hand hält. Und dann wird eben abgewogen,
all die verschiedenen Aspekte, die ja irgendwie dazugehören. Mhm. Und trotzdem ist es quasi wieder dieses Bild, was eben dann vielleicht okay ist, als Bild zu betiteln, ne? In diesen Extremen, die es eben gibt. Ohne es vereinfachen zu wollen, sondern eher im Sinne einer Aufspannung dessen, wie weit das menschliche Feld ist und so. Mhm. Ja, der Totensonntag ist voll mit Bräuchen und Dingen, die diesen Gottesdienst mitfüllen. Wir hatten es kurz angedeutet. Und eigentlich ist es so schön, dass das genau aus diesen Texten ja auch irgendwie rauskommt. Also das Verlesen der Namen oder das Leuchten der Sterne. Mhm. Das ist was wir auch einfach in diesem Text wiederfinden. Das ist schön, oder?
Ja, das stimmt, dass Bräuche sich widerspiegeln, wie das Kerzen anzünden oder das Lesen der Namen der Verstorbenen, die ja hier auch im Buch geschrieben stehen. Mhm. Das finde ich auch schön. Mir fällt immer noch die Abgrenzung zum Ewigkeitssonntag ein bisschen schwer. Der Ewigkeitssonntag soll ja eigentlich unsere Auferstehungshoffnung also in die betonen und in die Zukunft gerichtet sein, während der Totensonntag mehr dem Gedenken der Verstorbenen gilt. Und jetzt haben wir hier einen Text, der sich massivst um Auferstehungshoffnung dreht. Das finde ich sehr interessant auch bei uns in der Perikopenordnung, muss ich sagen.
Ja, aber ich nehme es da frei. Also ich denke mir so, genau das, wo wir doch dieses individuelle Totengedenken in den Bräuchen hier sogar schriftlich als Textvorlage finden, da muss auch für mich beides irgendwie Raum kriegen in so einem Gottesdienst. Also wie soll ich denn von individuellen Totengedenken reden, wenn ich nicht von der Auferstehung rede und von der Hoffnung?
Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, da fließen aber dann beide Proprien so ein bisschen zusammen, denke ich.
Genau.
Und das merkt man, finde ich, an der Perikope dann auch.
Ja.
Genau, also ich würde sagen, ja, es ist also ein zentrales Thema unserer Textstelle ist die Auferstehungshoffnung. Und ich finde, sie ist aber besonders schön beschrieben, zumindest die positive Auferstehungshoffnung, dass die Verständigen dann leuchten werden wie des Himmels Glanz. Ich finde, das sind wunderschöne Formulierungen, die da genannt werden.
Ich mag dieses Bild mit dem Himmelsglanz und wie die Sterne auch total gerne, weil das doch auch für uns Menschen total der Ausdruck ist von so einer Sehnsucht und Hoffnung auf irgendeine Form der Ewigkeit. Und das durchbricht irgendwie auf eine Art wieder so zeitliche Dimensionen auch. Also gerade das Universum und Bilder vom Sternenhimmel und so, das ist für mich eben eine Durchbrechung von so zeitlich linearer Chronologie, wie ich sie hier auf Erden manchmal erlebe. Und wie wir Menschen als Menschen auch in die Welt gestellt sind. Aber ich finde das total ansprechend, diesen Raum zu öffnen, eben Zeit und Raum. Und das klappt mit Himmelsbildern für mich so gut, dass irgendwie diese Hoffnung, dass da eine Gleichzeitigkeit auch irgendwie da sein kann und auch eine Örtlichkeit, die irgendwie unser menschliches Sein überschreitet, finde ich gerade beim Thema Totengedenken so zentral, weil das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass unsere Toten, die nicht mehr hier sind und ganz real nicht mehr bei uns sind, dass sie trotzdem ihren Ort bei uns haben. Und dass diese Zeit, die ganz real eben nicht mehr in unser lineares Denken eingeordnet wird oder in der Vergangenheit dann verortet werden muss, dass die trotzdem noch wirksam ist und dass diese Verbindung irgendwie auf eine Art weitergehen kann. Und das kann sie halt in Gottes Ewigkeit, also in diesem Übersteigen dessen, in der Begrenzung, in die wir Menschen irgendwie hier auf dieser Welt halt reingestellt sind. Und dafür finde ich diese Bilder von den Sternen und Universen so schön. Und gerade auch, ich meine, bei Sternen, das ist ja auch so, dieser unendliche Raum, also wie weit sind Sterne entfernt? Und auch diese Zeitperspektive, also Sterne, teilweise bis das Licht bei uns ankommt, sind diese Sterne ja gar nicht mehr, sondern also da auch irgendwie diese Vergänglichkeit und Ewigkeit so gleichzeitig. Also ich kann mir fast keine schöneren Bilder ausmalen, außer vom Universum und Sternenhimmel zu sprechen, wenn ich über diese Überschreitung und Hoffnung, dass Raum und Zeit in meiner menschlichen Begrenztheit eben geweitet werden.
Und gleichzeitig aber auch die Unerreichbarkeit, ne? Also dass dann die Erinnerung strahlt und glänzt und ist so nah, während die Sterne selbst oder die Lichter des Himmels einfach nicht greifbar sind und für uns nicht mehr zu fassen. So. Ja, deshalb auch schön. Ein sehr, sehr treffendes, also eine sehr treffende Metapher, die da gewählt wurde. Was ich auch noch spannend finde, ist auch diese, also es sind ja vielleicht gar nicht zwei Gruppen, sondern es sind einfach nur zwei Parallelen genannte Gruppen in diesen schönen Formulierungen. Einmal die Verständigen, die leuchten wie das Himmelsglanz, und dann diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Vielleicht ist das einfach ein und dieselbe Personengruppe, die da genannt wird. Ich mag aber auch die Vorstellung, dass es eben die Verständigen oder Buber-Rosenzweig übersetzt ist mit die Begreifenden gibt, die aber gar nicht unbedingt diejenigen sind, die anderen auch Orientierung geben zur Gerechtigkeit oder wo auch immer hin. Sondern dass es eben vielleicht die Begreifenden gibt und auch diejenigen, die vielleicht sogar ohne zu begreifen Orientierung geben.
Genau, also du meinst das jetzt alles im dritten Vers quasi?
Genau.
Die nochmal im Text gucken wollen. Genau. Ich merke, ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser Übersetzung von den Begreifenden, weil das sonst so suggeriert, die anderen würden nicht begreifen. Und gleichzeitig mag ich diese dann Idee so, dass es halt wieder mehr ist als zwei Gruppen, sondern es zeigt irgendwie auf, dass darüber hinaus eben auch andere Wege sind oder dass die Zielausrichtung vielleicht die gleiche ist, auch wenn Menschen das anders benennen oder ihre Sehnsucht da anders ausdrücken und so.
Oder vielleicht ist auch, also vielleicht ist natürlich auch das Begreifen oder das Verständigsein schon, macht einen schon leuchtend und gibt dadurch dann auch Orientierung natürlich für andere, wenn man eben dann in dem Licht des Begreifens auch ein Strahlen geschieht, das weiß ich nicht. Fände ich aber zum Beispiel für die Predigt einen spannenden Ansatz, wer leuchtet denn in meiner Erinnerung besonders, wer hat mir besonders Orientierung gegeben, wer hat zur Gerechtigkeit gewiesen. Das finde ich wären schöne positive Fragen, die man sich so anhand des Bibeltextes auch stellen könnte.
Total schön, ganz individuell so einzuladen, nochmal zu überlegen, wo sind diese Menschen in meinem Leben?
Gerade wenn auch Angehörige eben eingeladen sind zum Gottesdienst, die die dann vielleicht ja, Sternstunden des gemeinsamen Lebens nochmal Revue passieren lassen können.
Oder auch, genau, wenn ich jetzt denke, das sind diese Verstorbenen, von denen wir reden, die im Buch sind und die dann strahlen, wie das Himmelsglanz oder die Sterne, dann auch eben so diese Frage, wohin haben sie gewiesen? Oder wie du es gerade gesagt hast, mit Sternstunden, also nicht nur ganz konkret, welche Menschen sind das, sondern auch so, was waren eigentlich so die entscheidenden Sachen und richtungsweisenden Elemente, die ich in meinem Leben da erfahren habe? Da denke ich ja glatt an den Stern von Bethlehem, der mich nach Bethlehem weist. Naja, also so dieses, ja, wohin wird denn der Weg dann auch gezeigt und so? Wer hat mich da?
Stimmt, und was glimmt jetzt noch nach und gibt mir immer noch eine Richtung quasi in meinem Leben? Ja.
Ja, jetzt sind wir im dritten Vers. Jetzt können wir es mal rückwärts aufrollen. Ich merke, dass ich im zweiten Vers, dass ich da die Verben irgendwie spannend finde. Also da wird geredet von den vielen, die aufwachen. Und ich finde Aufwachen total spannend, weil auch wieder in dieser Frage nach Zeitlichkeit trägt es für mich so, ist das eigentlich was die Menschen aktiv tun werden? Oder passiv? Und Aufwachen ist für mich so eine Mischung da draus. Ich bin schon selber das Subjekt, aber es geschieht auch an mir irgendwie so. Es ist nicht aufgeweckt werden, was hier steht, sondern...
Stimmt, das ist Aufwachen. Und was ich aber auch spannend finde, ist dieses im Staub der Erde schlafen, hat zumindest jetzt im Deutschen, das finde ich sehr ruhiges, fast schon Positives, also das Schlaf, es klingt für mich so, als würden da die Toten schlummern. Und das hat nichts Bedrohliches jetzt so per se in der Formulierung.
Und passt natürlich Schlafen und Aufwachen total naheliegend. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, naja, können wir von Schlafen reden? Also
ja.
Bei Menschen, die verstorben sind, entschlafen, sagen wir, ist das nur ein Euphemismus in der Sprache? Oder ist es eben vor allen Dingen der Hinweis darauf, dass wir auf hoffen, dass es weitergeht?
Bei entschlafen, ich bin mir gar nicht sicher, aber das ist doch eigentlich dann sogar aus dem Schlaf heraus in was anderes hinübertreten, oder? Ist das?
Genau, und das ist doch diese
Hoffnung. Das ist ja.
Das meine ich. Also, dass wir sagen, jemand ist tot, stattdessen formulieren wir, jemand ist entschlafen, weil wir hoffen, dass der Schritt weitergeht und dieses Aufwachen wieder folgt in das Nächste.
Ja, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Also, ja, aber auf jeden Fall sprechen wir nicht von schlafenden Toten, eigentlich in unserer Vorstellung.
Ja, und genau, im Vers davor. Ach, Entschuldigung.
genau, wenn wir jetzt sowieso das nach vorne hin aufrollen, ist noch ein Punkt, den ich schön finde. Wir haben ja jetzt so diese Vorstellung einer wie auch immer gearteten Gerichtsbarkeit. Und da finde ich eben spannend, dass das komplette Buch ja Daniel heißt und damit Gott richtet. Das finde ich sehr. Sehr spannend, sehr treffend auch irgendwie.
Könnte so eine Kernstelle sein, einfach wirklich, ne? Ja.
Und in dem ersten Absatz ist natürlich auch nochmal so ein Gegensatz. Es gibt die Zeit der großen Trübsal und genau das ist die Zeit, in der dein Volk errettet werden wird. Also das ist so, dass in tiefster Not ist dann die Rettung dem so gegenübergestellt. Das, glaube ich, ist insofern schon wahrscheinlich zu vielen Zeiten schon ein sehr trostspendender Vers gewesen.
Ja, und in ganz realpolitischen Zeiten, wo wir eben das, was wir vorhin auch gesagt haben, boah, weltpolitische Lage anguckt, wie kann man überhaupt noch daran festhalten, wenn wir nicht darauf hoffen, dass irgendwie eine Gerechtigkeit kommen wird? Sonst könnten wir doch gar nicht mehr vertrauen, dass es irgendwie gut wird, aber eben auch im ganz Individuellen, also bei in der akuten Trauer, ne, das kann auch erfahren werden als Zeit der größten Trübsal, der großen Trübsal, diese akute Trauer. Und genau da findet diese Rettung statt. Mhm. Ist ja auch total großes Vertrauen und Zuspruch da rein, dass das, dass dieser Augenblick auch jetzt ist, ne? So. Mhm. Ja. Ja, und dann ist aber einfach im ersten Vers für mich auch dieses Bild mit dem Buch so wunderschön, in diesem Buch geschrieben zu stehen.
Da hattest du in der Vorbesprechung so ein schönes Ritual beschrieben.
Ja, magst du das? Ich war mal auf dem Schwanberg, das ist ein Ort in Bayern. Da leben evangelische Benediktinerschwestern zusammen, also Benediktinerinnen, und betreuen dort auch einen Friedwald. Und ich habe das da erlebt, dass immer zum Sterbetag der entsprechenden Person, immer an diesem Jahrestag, eine schön gestaltete Seite, also ein Blatt Papier ausgelegt wird, wo Angehörige irgendwie an diese Person erinnern. Also das gestalten die dann nach der Beerdigung und das wird dann jährlich wieder ausgelegt und da eine Kerze zugestellt und irgendwie nochmal was aus diesem Leben der Person sichtbar gemacht und eine Person irgendwie nochmal in den Raum auch hineingeholt und in diese Zeit und in die Erinnerung jetzt. Und das wird jedes Jahr wiederholt und mich hat das irgendwie sehr, sehr angerührt, als ich da war. Ich kannte niemanden der Verstorbenen dort, aber trotzdem hatte ich auf einmal so Bilder und Geschichten vor Augen und das hat mir irgendwie total gut gefallen, dass das dadurch möglich wird. Und gleichzeitig, und damit irgendwie den Bogen zu schließen, wo wir auch am Anfang gestartet sind, gleichzeitig ist das natürlich eine einzige Geschichte, die da auf diesem Blatt steht und ganz klein und immer nur ein Ausschnitt aus dem Leben dieses Menschen. Und da dann diese Vorstellung, dass irgendwo da oben bei Gott ein riesiges Buch ist und Gott füllt dieses Buch mit Geschichten über uns. Und schreibt sie mit und in all ihrer Vielschichtigkeit, mit all dem Schweren und Dunklen und auch mit allem Glänzenden und Himmelsglanz, finde ich so schön, weil es dann diese Vielschichtigkeit eben so da drin rauskommt. Also, ja.
Ja, finde ich ein wunderschönes Bild, das dann da alle Puzzleteile, alle Facetten unseres Lebens dann doch irgendwo gesammelt sind, bekannt sind, dass unser Leben gesehen wird, also oder das aller wird in seiner Ganzheit gesehen. Das finde ich einen tröstenden Gedanken.
Ja. Wie schön. Vielleicht konntet ihr, während ihr uns so zugehört habt, ein paar kleine Puzzleteilchen mitnehmen und habt ein bisschen Ideen bekommen, wie ihr diesen Sonntag gestalten wollt. Ewigkeitssonntag, Totensonntags, Text. Vielleicht habt ihr Lust, hier mit Daniel zu arbeiten. Und ich finde es einfach, dadurch ist es so ein schöner, kurzer, knackiger Text, bildreich, mit ganz unterschiedlichen Facetten. Es hat sehr viel Freude gemacht, Nora, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, das fand ich auch. Vielen Dank, Lydia.
Ich hoffe, ja, es geht euch auch so und ihr habt Lust, irgendwas daraus zu machen. In aller Komplexität und in all dem Schönen, was dieser Text in sich trägt.
Und trotzdem mit ganz viel Glanz und Leuchten.
Genau. Habt es gut. Wie schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.